NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. Februar 1857. Die Gründung der Reederei Norddeutscher Lloyd.
Einfach mal ausprobieren. Sich in Bremerhaven an die Wesermündung stellen, Nase in den Wind halten, raus aufs offene Meer schauen und sich Amerika ganz nah fühlen.
Nächster Halt, New York.
Kaufleute, Glückssucher und so mancher Prominenter. Sie alle haben sich hier einst eingeschifft. Startenor Richard Tauber etwa.
Sehr, sehr geehrter Herr Tauber und Sie, geehrte Gnädige Frau, ich bin zuversichtlich, dass Sie die Reise auf einem schönen norddeutschen Lloyddamm von Bremen voll und ganz genießen werden.
Herzlichen Dank für die lieben Worte. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Euch bleibt mein ganzes Herz.
Andere hatten nicht die Wahl. Vom 19. Jahrhundert bis in die 50er Jahre hinein kehrten insgesamt 7 Millionen Auswanderer Europa mit dem norddeutschen Lloyd den Rücken.
Ich habe einen Bruder, eine Schwester drüben, 2 Tanten, die haben einen Kosmetiksalon und den soll ich dann später übernehmen.
Ich will als Maschineningenieur gehen.
Ich gehe rüber als Konditor und Bäcker.
Wirtschaftsflüchtlinge, würde man heute sagen. Doch wo einst gewinkt und geweint wurde, erinnert kaum noch etwas an die große Zeit der Passagierschifffahrt.
Die Lloyd-Dampfer sind dann hier von der Westkaie direkt nach New York gefahren.
Erzählt Dirk Peters vom Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven. Links von ihm keine Kaie mehr, nur ein grasbewachsener Deich. Rechts ein... Man mag es kaum sagen.
Hier, wo jetzt sich ein Parkplatz befindet, war die erste Lloyd-Wartehalle direkt mit Eisenbahnanschluss gewesen.
Vorbei, vorbei. Stattdessen schäbige deutsche Innenstadt-Normalität. Neben dem Parkplatz ein Einkaufszentrum und ein Hochhaus namens Sail City, immerhin in Form eines Segels. Ein wenig weiter, fast verschämt zwischen den Neubauten, ein Backsteinbau.
Das ist das ehemalige Proviantlager aus den 1890er Jahren. Dort wurden die Strohsäcke für die Auswandererschiffe gefertigt.
Schlafen musste man auf ihnen. In New York angekommen, wurden sie verbrannt.
Die meisten Gebäude sind weg.
Entweder zerstört im Zweiten Weltkrieg oder abgerissen, als der Flugverkehr der Passagierschifffahrt den Garaus machte.
Das tut schon sehr weh.
Aber hinter dem Deich, da duckt sich dann doch eine Art Schiff in den Windschatten. Ein Museumsschiff, entworfen vom berühmten Architekten Hans Scharoun, das Deutsche Schifffahrtsmuseum.
Da Hans Scharoun hier in Bremerhaven aufgewachsen ist, hat er das in seiner Architektur auch widerspiegeln lassen. Diese runden Fenster, diese Verschachtelung von Ebene zu Ebene.
Ein Haus, das aussieht, als wäre es gerade eben hier vor Anker gegangen. Und das alles, was von der glorreichen Geschichte des norddeutschen Lloyd erzählen kann, hütet wie einen Schatz. Volldampf zurück also in die Vergangenheit.
Der norddeutsche Lloyd beabsichtigt, eine 14-tägige Verbindung mit New York vermittels Schraubendampfschiffen herzustellen, damit die deutsche Industrie auf eine Beförderung ihrer Fabrikate mit postalischer Regelmäßigkeit und Sicherheit das ganze Jahr hindurch rechnen kann.
So steht es in einer Absichtserklärung des ersten Verwaltungsrats. Das Unternehmen selbst gibt es da noch gar nicht. Mit dem heute etwas steif anmutenden Schriftstück will man Aktionäre ködern.
Es war sehr schwierig und es braucht auch einige Jahre, um das Kapital zusammenzubekommen. Sonst wäre der Lloyd schon früher gegründet worden.
So dauert es bis zum 20. Februar 1857, heute vor 160 Jahren. Die angepeilten 4 Millionen Taler Grundkapital sind da zwar noch nicht ganz beisammen, aber an Selbstbewusstsein mangelt es vor allem einem der Gründer nicht.
Der Lloyd ist eine Reederei ersten Ranges und wird stets Schiffe ersten Ranges haben.
So Hermann Henrich Meyer, Spross einer alteingesessenen Kaufmannsfamilie, genannt H.H. Meyer.
Lloyd ist ja das Synonym für Schifffahrt.
Und außerdem heißt so ein bekanntes Londoner Kaffeehaus, in dem mit Schiffsversicherungen gehandelt wird.
Jedes Mal, Wenn ein Schiff verlustig ging, dann wurde die Glocke geschlagen. Dann hieß es wieder, es musste Geld bezahlt werden.
Ein böses Omen für den norddeutschen Lloyd? Keineswegs. Vielmehr hilft der Anglizismus dabei, den internationalen Markt aufzurollen, wenn auch eher in der Passagier- als in der Frachtschifffahrt. Bald ist die Reederei ein Global Player. Und mit der Gründung des Deutschen Reiches nimmt das Geschäft weiter Fahrt auf. So erscheint zum Stapellauf des Luxusdampfers Kaiser Wilhelm der Große, der Namensgeber höchstpersönlich, Wilhelm II.
Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser.
Die Schiffe hatten Ende des 19. Jahrhunderts eine wahnsinnige nationale Aufladung erfahren.
Denn das Deutsche Reich will der Seemacht England den Schneid abkaufen, erklärt Museumsmitarbeiterin Marleen von Bargen. Und dazu gehören nicht nur Kriegsschiffe, sondern auch die Luxusdampfer des Lloyd. Und noch einiges mehr.
Jetzt kommen wir zu einem unserer Highlights hier in der Ausstellung. Das ist das Gemälde von Hans Bord, das Passagierschiff Kaiser Wilhelm den Großen zeigt, wie er gerade den Leuchtturm Roter Sand passiert.
Und das ist nicht irgendein Leuchtturm.
Der steht in der Nordsee-Wesermündung mitten auf dem Meeresboden. Und dieser Leuchtturm galt, als er gebaut wurde, 1885, als technische Meisterleistung, weil es gelungen war, erstmals ein solches Bauwerk mitten auf dem Meeresgrund zu bauen. Und man hat diesen Leuchtturm auch als nationales Symbol für die Leistung, die Deutschland vollbringen konnte, gefeiert.
Maler Hans Bord wiederum gilt als Protégé des Kaisers. Und effektvoller kann man das, was sein Bild zeigt, kaum in Szene setzen. Im Vordergrund schickt der rote Sand sein Leuchtfeuer in die Dämmerung hinaus. Dahinter zieht majestätisch die Kaiser Wilhelm mit ihren vier riesenhaften Schornsteinen vorbei. Ein völlig neuer Schiffstyp, der weltweit kopiert werden wird, bis hin zur Titanic.
Es ging dabei natürlich um technische Errungenschaften, aber auch um eine wirtschaftliche Macht und letztlich auch um eine militärische Macht. Und dieses Bild dokumentiert es ziemlich eindrücklich.
Nicht zu sehen sind die Passagiere, die sich auch auf jenem Wunderschiff drängen, tief unten im Zwischendeck.
Das waren offene Räume mit Schlafsälen, wo eben die Leute eng an eng in den Betten lagen.
Auswanderer, Bauernsöhne aus Ostfriesland, jüdische Familien aus Galizien, verarmte russische Adelige.
Und nebenan schnarchte einer, den man gar nicht kannte.
Nur, wie bekommt man sie auf die eigenen Dampfer? Dirk Peters.
Der norddeutsche Lloyd hatte überall in den entlegensten Gegenden in Südosteuropa seine Agenten. Die haben mit relativ preiswerten Preisen geworben, 50, 60 Reichsmark. Das konnte man sich leisten.
Wenn diese Auswanderer, die nur die nötigsten Habe aus ihrer Heimat mitgenommen hatten, gefragt wurden, mit welcher Schifffahrtsgesellschaft sie über den großen Teich fuhren, so antworteten sie stets, mit Missler oder Karisch und Stotzki.
Erinnert sich Johann Peter Fischer, Lloyd-Kapitän vor dem Ersten Weltkrieg.
Es waren nämlich die Werber in den östlichen Ländern, die dann die Passagiere nach Bremerhaven zum norddeutschen Lloyd brachten.
Einmal auf dem Schiff gilt strikte Klassentrennung.
Es gab keine Möglichkeit, zum Beispiel auf die Decks der ersten und zweiten Klasse zu gehen.
Und das kann besonders bei rauer See unangenehm werden.
Und wenn dann der Sturm kam und sie waren eingeengt in diesen Zwischendecks, deren einziger Ausgang die Luken waren, die aber dann dicht gemacht wurden bei schlechtem Wetter, dann vermögen sie zu erkennen, was das heißt, eine Überfahrt seinerzeit bei schlechtem Wetter zu machen.
Aber dann die Ankunft in New York.
An den Canyons der Wolkenkratzer vorbei schiebt sich Deutschlands modernstes Schiff jetzt den Hudson-Fluss aufwärts. Wir haben die Freiheitsstatue passiert und nähern uns jetzt der Stadtmitte von New York.
Für die Passagiere vom Zwischendeck beginnt ein neues Leben. Das Personal muss weiter schuften.
Von 5 Uhr morgens bis abends 21 Uhr, das war jeden Tag. Pause gab's auch nicht.
Drill war das. Militär war das richtig.
Im Zwischendeck werden die Feldbetten zusammengeklappt, um Platz zu machen für Tabak und Baumwolle aus den USA. Am härtesten ist es für die Männer ganz unten, im Maschinenraum.
Die Heizer mussten den Kesseldruck hochhalten und die Kohlenzieher mussten dann die Schlacke rausziehen. Die Sonne hat man nicht gesehen. Viele Heizer und Kohlenzieher sind dann auch über Bord gesprungen oder sind desertiert, wenn sie im Hafen waren.
Im Sommer 1914 schließlich stampft die Kaiser Wilhelm zurück in ein Europa, das dem Krieg entgegentaumelt. Kaum angekommen, wird sie von der kaiserlichen Marine zum Hilfskreuzer umgerüstet. Bei einem Gefecht mit den Briten vor der westafrikanischen Küste wird sie schwer getroffen und von der eigenen Besatzung versenkt.
Nach dem Ersten Weltkrieg musste man aufgrund der Reparationszahlungen, die laut des Versailler Vertrages zu leisten waren, alle Schiffe, die nicht schon vorher versenkt worden waren, an die Alliierten abgeben.
Die fetten Jahre sind damit erstmal vorbei. Bis 1928 die Bremen 4 vom Stapel läuft. Jenes Schiff, mit dem auch Startenor Richard Tauber in die neue Welt aufbricht. Ein Schiff der absoluten Luxusklasse, das alles übertrifft, was es vor dem Krieg gegeben hatte.
Hier am Modell der Bremen von 1929 haben wir nun eben die Möglichkeit, in einem Querschnitt zu erkennen, wie die Aufteilung an Bord dieses Schiffes gewesen ist.
4 Meter ist das Modell lang und steht mitten im lichtdurchfluteten Hauptsaal des Schifffahrtsmuseums.
Wir sehen also oben den Salon, das ist die erste Klasse.
Mit Fenstern über 2 Etagen. Daneben Massageräume, Rauchsalons und das Sonnendeck.
Die Passagiere durften überhaupt nicht gestört werden.
Überall Mahagoni-Clubsessel, Art Deco-Lampen, Türgriffe aus Messing.
Was haben wir für Messing geputzt? Messing, Messing, Messing.
Und natürlich Hundertschaften eilfertiger Helferlein. Vom Pagen über den Eismaschinentechniker bis zum Bibliothekar.
Jeder Wunsch wurde erfüllt.
Das war alles schuldenfinanziert. Und man hoffte eben, wieder an die glorreiche Zeit anzuknüpfen.
Notfalls kann man sich's ja schön trinken. Erzählt Marleen von Bargen beim Gang ins Museumsarchiv, wo hunderte alter Speisekarten lagern.
Deinhard ist dabei, Kupferberg, Moët und Chandon. Cognac wird aufgelistet, Bier.
Ganz zu schweigen von den bis zu 7-gängigen Menüs.
Das Hauptgericht besteht aus Küken auf Toast mit Wasserkresse, Rumpsteak, Lammkotelett mit Saratoga-Chips.
Kein Wunder, dass Startenor Richard Tauber während seiner Überfahrt im Salon spontan La Paloma anstimmt.
Mich rief es an Ort, es wehte ein frischer Bier.
Sein Amerika-Engagement aber währt nur kurz und auch der Lloyd gerät bald wieder in rauere Gewässer. Willig passt man sich den Nazis an und geht gemeinsam mit ihnen unter. 1945 sind erneut fast alle Lloyd-Schiffe versenkt oder beschlagnahmt. Als schließlich immer mehr Menschen mit dem Flugzeug statt mit dem Dampfer den Atlantik überqueren, muss der norddeutsche Lloyd mit seinem Dauerrivalen aus Hamburg fusionieren. 1970 zur Hapag-Lloyd. Heute transportiert man vor allem Container.
Es ist sicherlich eine Welt untergegangen, natürlich. Man muss aber, glaube ich, aufpassen, sie zu glorifizieren. Man muss sich doch auch immer vor Augen führen, dass ja nur die wenigsten in der ersten Klasse reisten.
Und Bremerhaven, die einst so stolze Lloydstadt. Ihr neuer Hafen liegt 4 Kilometer nördlich des Deutschen Schifffahrtsmuseums.
Wir gucken jetzt direkt auf die Kolumbuskaie.
Im Namen schwingt noch immer das Fernweh mit.
Hier werden im südlichen Ende Früchte per Container umgeschlagen.
Außerdem Autos, Windenergieanlagen, Tiefkühlkost.
Im Containergeschäft ist Bremerhaven führend.
Und auch Passagiere stechen hier wieder in See. Für Kreuzfahrten. Manche auch Richtung New York.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an die Gründung der Reederei Norddeutscher Lloyd am 20. Februar 1857. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.